Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute geht es um Kunst aus der Dose, um Spraykunst, um Graffiti. Der Bremer Markus Genesius hat mit 13 Jahren angefangen und hinterließ als Wow 123 seine Zeichen auf den Wänden in der Stadt. Heute, mehr als 30 Jahre später, ist er einer der Protagonisten der internationalen Urban Art und Graffiti-Szene und ist künstlerisch weltweit tätig. Seine Bilder prangen legal auf Häusern, zum Beispiel auf der Eishalle Paradise in Bremen, auf einem Soccerplatz in Marseille oder auf einer riesigen Hauswand in Russland und sonst wo auf der Welt. Hallo Markus Genesius.
Hallo.
Bevor wir beginnen, die Frage, Markus und du oder Sie, Herr Genesius?
Nein, wir können uns gerne duzen.
Dann wollen wir das so halten. Das Fernsehtestbild, Markus, ist ja das Grundmotiv deines künstlerischen Wirkens und das kann man wirklich sagen, hat eine große Wiedererkennbarkeit. Wieso hast du das als Grundmotiv deiner Arbeiten genommen?
Also die erste Arbeit zu dem Thema ist vor 10 Jahren entstanden und es gibt ja schon eine etwas längere Tradition des Graffiti und Street Art in den musealen Raum getragen wurde. Und für mich war das nie ein Kompromiss, meine Arbeiten, die auf Zügen entstanden sind oder die auf Wänden entstanden sind, die einfach auf das Medium Leinwand zu transportieren. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich finde da irgendwie, oder habe da nie einen Zugang zu gefunden und habe dann lange gebraucht. Meine allererste Ausstellung hier in Bremen hatte ich, glaube ich, im Jahr 2000 und war aber immer todunglücklich, weil das einfach nicht gepasst hat. Und ich bin dann halt erst später auf das Testbild gestoßen und fand es einfach so faszinierend, weil das Testbild durch die Linien, durch die Quadrate, durch die Rechtecke, durch den Kreis, einfach auch durch diesen Farbcode, dachte ich, okay, das könnte der Zugang werden. Und habe dann versucht, so eine Kombination aus diesem Motiv und dem Duktus der Sprühdose zu schaffen. Und das war eigentlich so der Anfang dieser Serie, die dann aber auch erstmal 2 Jahre, glaube ich, im Atelier in der Ecke gestanden hat. Also ich habe 2 Prototypen entworfen und habe dann 2 Jahre später bin ich auf einen Galeristen gestoßen oder getroffen und der hat gesagt, okay, ich finde das stark und fertige mal eine Serie dazu an und dann ist der Stein ins Rollen gekommen.
Das Interessante ist, dass Jüngere, also Menschen, mit denen du vielleicht auch zu tun hast, die kennen das gar nicht mehr, dieses Fernsehtestbild der Öffentlich-Rechtlichen. Heute gibt es 24 Stunden, 7 Tage die Woche Programm. Wie reagieren die denn auf dieses Testbild?
Ja, man kann auf jeden Fall von einem Retro-Motiv sprechen, aber man kann auch nicht davon sprechen, dass das Motiv ausgestorben ist, denn es gibt verschiedene Länder, in denen ich auch gewesen bin, in denen es das Testbild noch gibt. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also ich hatte eine Begegnung in Frankreich während einer Ausstellung, da war das Publikum auf jeden Fall auch jünger und die hatten da gar keinen Zugang zu. Die mussten da wirklich erstmal recherchieren, was das ist. Und ich finde es aber spannend, dieses Retro-Motiv auch wieder zu beleben, weil ich einfach finde, die Symbolik, die dahinter steckt, gerade in der heutigen Zeit, vor dem heutigen Hintergrund, dass wir wirklich 24 Stunden am Tag uns berieseln lassen können, finde ich, hat das schon, kann man damit ein Ausrufezeichen setzen, sich doch mal wieder zu reduzieren und einfach auch zurückzunehmen und vielleicht sich auf sich selbst zu besinnen.
Du hast es ja aber zum Grundmotiv deines gesamten künstlerischen Schaffens gemacht. Das hat große Wiedererkennbarkeit, du bist berühmt dafür. Wie lange hat das gedauert? In Jahren bist du da so zu Hause warst, wie du heute bist?
Also der ganze Prozess läuft jetzt schon seit so circa 10 Jahren, würde ich sagen. Ich werde natürlich ab und zu auch mal gefragt, ob das nicht irgendwie ermüdend ist, ob ich dieses Thema langweilt und ich muss dem entgegentrotzen. Also bin da auf jeden Fall noch so auf der Suche und auch habe noch so viele Ideen mit diesem Motiv. Es ist ja nicht nur, dass ich auf Leinwand arbeite, sondern mittlerweile entstehen ja auch Skulpturen. Ich arbeite viel mit Holz, mit Metall. Also das Thema ist so facettenreich. Also das ist halt so ein Prozess, der quasi wie so ein Kreis sich immer wieder schließt, aber auch dann immer wieder neue Felder offen lässt.
Eine never-ending künstlerische Story, sowas vielleicht.
Ich hoffe auf jeden Fall.
Was macht Markus Genesius in der Corona-Krise in Bremen? Welche Ausstellungen und Projekte sind auf Eis gelegt worden? Welche Länder hat er bereist und welche berühmten Künstler hat er getroffen? All das klären wir in dieser Stunde in der Gesprächszeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Hilke Thiessen. Herzlich willkommen. Vom Sprayer zum zeitgenössischen Künstler. Das ist ein langer Weg. Markus Genesius, der Graffiti- und Urban Art Künstler, ist aus Bremen, hat sich international einen Namen gemacht. Er blickt zurück auf eine höchst produktive künstlerische Zeit, vom einfachen künstlerischen Stylewriting, wie es heißt, hin zu einer ganz eigenen Formensprache. Nicht nur auf Hauswänden, auch auf Leinwänden, als Objekt, als Skulptur im Raum. Und seine Kunst gibt es auch nicht nur in Bremen, sondern auf der ganzen Welt zu entdecken. Markus, mit 13 bist du als Wow 123 gestartet. Und da habe ich so überlegt, so wow, 123, das klingt nicht gerade bescheiden. Mit welcher Idee bist du denn damals gestartet?
Ja, ich muss das ein bisschen korrigieren. Der Name ist erst später entstanden. Der ist, glaube ich, 93 entstanden. Und davor habe ich eigentlich einen ziemlich großen Fehler gemacht, weil jeder Graffiti-Sprüher nimmt sich einfach einen Namen und besetzt den. Und das ist ja quasi wie so eine Marketingabteilung, dass man den halt in der ganzen Stadt verbreiten will. Und ich habe so in den ersten 3, 4, 5 Jahren die Namen immer wieder gewechselt und bin dann halt bei dem Namen Wow tatsächlich hängen geblieben. Das 1, 2, 3 ist mein Geburtsdatum, also beziehungsweise 12.3. das ist mein Geburtstag. Und das hat damals schon irgendwie zu Reaktionen geführt, dass ich natürlich irgendwie belächelt wurde, aber am Ende kriege ich oft das Kompliment, dass der Name sich durchgesetzt hat.
Graffiti entwickelte sich ja in den 1970er Jahren in New York als Teil der Hip-Hop-Szene. Wolltest du das schon immer, so dieses Lebensgefühl, diese Kombination aus Street Art, aus Musik, aus Kunst?
Also ich muss sagen, dass mich dieses Phänomen Hip-Hop, dass mich das schon 84 irgendwie gecatcht hat. Da war ich 10 Jahre alt und da habe ich halt die Breakdance-Welle mitbekommen und fand das halt völlig faszinierend in Kombination mit der Musik. Aber Jahre später bin ich dann, weil ich immer schon gerne gezeichnet habe, bin ich dann irgendwie auf die ersten Graffitis hier in der Stadt gestoßen und das hat mich wirklich so von der ersten Stunde an völlig fasziniert. Und ich habe aber damals nicht irgendwie mit dem Ansatz losgegangen, dass ich irgendwann mal in irgendeiner Galerie meine Arbeiten sehen möchte oder dass meine Arbeiten im Museum zu sehen sind. Das war einfach ein Prozess, der sich über 3 Jahrzehnte einfach entwickelt hat. Ich finde es halt auch faszinierend, was sich aus dieser Hip-Hop-Kultur entwickelt hat. Also ich war zum Beispiel beim allerersten Auftritt von den Jungs aus Hamburg, Fettes Brot, auf einer Geburtstagsparty. Da waren wir alle 15. Da hatten die ihren ersten Auftritt sozusagen. Oder viele verschiedene andere Protagonisten aus der Szene, die ich halt von Anfang an begleitet habe oder die mich begleitet haben. Und Sammy Deluxe zum Beispiel ist ein sehr großer Fan von meinen Arbeiten. Dass die jetzt irgendwie Stadien füllen mit ihrer Musik und ganz viele Menschen erreichen, so, das war damals völlig undenkbar.
War ja für dich damals auch noch undenkbar, jemals so berühmt und erfolgreich zu sein. Du bist wie alle anderen auch nachts losgezogen als No-Name-Graffiti-Sprayer, um Text in der Stadt zu verteilen oder eben auch nicht, was immer ihr da getan habt. Du bist mit einem Rucksack voller Dosen losgezogen, bist erwischt worden, unter anderem im Neustadt am Rübenberge. Du musstest natürlich Strafe zahlen. Wie war das damals?
Ja, das war natürlich sehr unangenehm, aber das ist natürlich...
Ich dachte, das wäre Abenteuer.
Ja, das ist natürlich ein Abenteuer. Das ist halt einfach für Ältere das Räuber unter den Damen spielen. Ich würde auch nicht sagen, dass der Reiz da komplett verloren gegangen ist. Also ich kann das noch nachvollziehen. Ich hatte allerdings immer schon so gewisse Werte, die für mich halt wichtig waren. War natürlich unangenehm, erwischt zu werden. Auf der anderen Seite, wenn man sich auf das Terrain begibt, dann muss man halt auch mit den Konsequenzen leben oder damit rechnen. Und das ist halt die Kehrseite der Medaille.
Was sind das für Werte, von denen du sprichst?
Also es war für mich auf jeden Fall immer wichtig, nicht so Denkmäler, Kirchen, vielleicht das Haus vom kleinen Mann irgendwie zu besprühen. Das waren eher so Autobahnen, graue Betonwände, wo ich für mich natürlich empfunden habe, dass das eine Aufwertung ist, dass es eine künstlerische Aufwertung ist, dass es den öffentlichen Raum aufwertet. Und Qualität hat für mich auf jeden Fall immer eine große Rolle gespielt.
Einige fragen sich ja bei Graffitis ganz sicher, ist das Kunst oder ist das schlicht Vandalismus? Wo ziehst du denn die Grenze, so einen wahllosen Sprayen vom Namen auf die Wand taggen hin zu Kunst?
Ja, das ist auch auf jeden Fall ein schwieriges Feld. Ich finde es halt auch manchmal verwunderlich, wenn der Begriff zeitgenössische Kunst jetzt versucht wird, eingenommen zu werden, weil ich finde, das sind 2 unterschiedliche Gebiete so. Und ich denke nicht, dass alles, was aus der Dose entsteht, dass das gleichzusetzen ist mit Kunst. Das ist halt auch eine Form von Rebellion. Ich habe jetzt gerade heute einen Artikel gelesen zu der aktuellen Situation, dass da nach Sprühern gefahndet wird, die auf die politischen Situationen einfach aufmerksam machen. Das ist ja ein Sprachrohr der Gesellschaft. Aber da der Bogen irgendwie zur zeitgenössischen Kunst ist halt schon schwierig, den hinzubekommen.
Wann hattest du denn die Idee, dass es nicht nur eine Leidenschaft von dir ist, sondern dass du das zu deinem Beruf machen möchtest?
Also eigentlich war das von Anfang an für mich klar. Es gab da eigentlich nie eine andere Variante oder es gab nie irgendwie den Plan B.
Aber du hast Kaufmann gelernt.
Ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und bin eigentlich auch sehr glücklich im Nachhinein. Das Ganze resultierte allerdings auch durch, meine Eltern haben mich dann vor die Entscheidung gestellt, entweder ich wollte dann das Fachabitur machen nach der Realschule und meine Eltern haben da aber keinen größeren Sinn hintergesehen und haben gesagt, okay, du machst erstmal eine kaufmännische Ausbildung oder irgendeine Ausbildung und haben mich dann halt auch einfach vor die Wahl gesetzt, okay, entweder du machst es oder du ziehst aus. Und ich habe mir dann halt einen Ausbildungsplatz gesucht und muss sagen, dass es im Nachhinein eigentlich eine ganz gute Wahl war. Weil einfach diese Ausbildung, diese 3 Jahre, haben mir eine gewisse Struktur gegeben und ich glaube, ich bin relativ gut organisiert. Ich war jetzt sehr erfreut darüber und ich finde, das spricht dann auch so ein bisschen für sich, dass bei einer großen Ausstellung jetzt vor 2 Monaten mein damaliger Ausbildungsleiter stand auf einmal vor mir und hat anscheinend das über die Jahrzehnte verfolgt und hat sich halt gefreut, dass aus meiner Idee, die ich ja damals schon hatte, dass daraus was entstanden ist.
Du warst nach der Fachoberschule für Gestaltung 1995 für einige Zeit in New York und hast da sozusagen die Urszene des Stylewritings getroffen. Hat das deine Kunst, dein Leben und auch deine Berufswahl beeinflusst?
Erstmal muss man sagen, dass ich 1995 relativ enttäuscht gewesen bin, als ich nach New York gekommen bin, denn die Szene dort war eigentlich schon relativ tot. Also ich glaube, den Europäern ist es zu verdanken, dass dieser Hype einfach nochmal losgepusht wurde. Denn die New Yorker waren eigentlich relativ satt, um das mal so zu sagen. Die Züge wurden direkt aus dem Verkehr gezogen. Es gab da so eine Zero Tolerance, dass, wie gesagt, jeder besprühte Zug wurde aus dem System gezogen. Aber ich denke, dass die Europäer wirklich so auch gerade um 95, 96, die nach New York gekommen sind, neue Impulse losgetreten haben und die das Ganze halt auf jeden Fall nochmal aufgefrischt haben. Und ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie großartig meinen Werdegang irgendwie beeinflusst hat. Also das hat schon irgendwie meine Bildsprache beeinflusst. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr nach dem New York Style Writing orientiert oder habe versucht, irgendwie da meine eigene Bildsprache draus zu entwickeln. Ja, und es waren beeindruckende Erlebnisse, die ich da vor Ort erleben durfte. Ich habe zum Beispiel den Godfather of Graffiti Scene. Der hatte damals ein Tattoo-Studio in der Bronx und da saß ich dann als 19-Jähriger auf dem Stuhl mitten in der Bronx und habe mich von dem Godfather of Graffiti tätowieren lassen. So, das war schon ein ziemlich prägendes Erlebnis oder ein beeindruckendes Erlebnis.
Du bist heute seit über 30 Jahren in dieser Graffiti-Community unterwegs. Der Name hat einen Ruf wie Donnerhall. Was denkst du, wenn du zurückschaust? Hast du Glück gehabt? Bist du einfach sehr, sehr gut? Bist du sehr überzeugt von dir? Oder hast du auch manchmal einen Zweifel hier und da, hätte es auch anders laufen können?
Also ich habe auf jeden Fall auch meine Zweifel. Und ich muss aber auch irgendwie, und ich glaube, das kann man auf das gesamte Leben einfach immer wieder projizieren, dass ich halt auch sehr viel Glück hatte, die richtigen Protagonisten zur richtigen Zeit zu treffen und dass ich halt wirklich mit meinem Kollegen aus Hamburg, Dime, Mirko Reißer, mit dem ich vor 2 Jahren auch hier eine große Ausstellung in Bremen in der Städtischen Galerie hatte, dass wir halt relativ früh wirklich wichtige Protagonisten getroffen haben, die uns auch gepusht haben, die uns geholfen haben in der Entwicklung und da hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Allerdings sind dann zwischendurch auch Zweifel aufgekommen, definitiv. Also das ist ja auf den ersten Blick auf jeden Fall eine brotlose Kunst, also wie Kunst im Allgemeinen. Ich habe auch versucht, irgendwie 96 mich hier an der Hochschule für Künste zu bewerben, wurde auch zugelassen zu der Aufnahmeprüfung, damals noch unter dem Direktor Waller und wurde aber nach der Aufnahmeprüfung nach den 3 Tagen abgelehnt. Ich glaube aber, dass ich das selber einfach im Dialog mit den Professoren in der Besprechung meiner Arbeiten, die entstanden sind, dass ich es einfach selber versemmelt habe und ich hatte auch nie irgendwie jetzt das Bedürfnis zu sagen, da hat irgendjemand irgendein Talent nicht erkannt, sondern das war damals einfach so und ich hatte, glaube ich, auch noch ganz andere Flauseln im Kopf und wollte einfach ganz andere Wege gehen. Vielleicht haben das die Professoren damals schon richtig erkannt und bin aber auch auf der anderen Seite froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, den ich gehen musste, weil der war vielleicht ein bisschen steiniger, aber auf der anderen Seite ja, bin ich doch irgendwie an dem Ziel angelangt, was ich halt immer vor Augen hatte.
Auch Markus Genesius, unser heutiger Gast, bleibt nicht von Corona verschont. Statt in Paris auszustellen oder in Finnland, sitzt er in Bremen und über die Kunst in der Corona-Krise reden wir gleich in der Gesprächszeit. Markus Genesius ist einer der führenden Graffiti-Künstler Deutschlands. Er arbeitet und bespielt mit seinen Werken seit mehr als 20 Jahren Ausstellungen im In- und Ausland, wie zum Beispiel auf der Expo in Shanghai 2010, das Musée des Beaux-Arts in Charleroi oder das Museum of Contemporary Art in Helsinki. In diesem Jahr war natürlich auch eine Ausstellung vorgesehen, aber dann kam Corona. Was war denn geplant in diesem Jahr künstlerisch, Markus?
Also wir hatten eigentlich eine ziemlich große Ausstellung in Paris und es ist noch eine Ausstellung in Finnland entstanden. Da hatte ich Glück, dass ich kurz vor Corona mit den Arbeiten fertig geworden bin. Die Ausstellung wurde eröffnet, musste dann aber auch schließen und die Ausstellung wurde jetzt wieder eröffnet und wird auf jeden Fall noch ein halbes Jahr weiter dort zu sehen sein. Und ich wäre jetzt aktuell eigentlich in Marokko bei meinem Mäzen, der mich mit meiner Kunst fördert, dem ich auch im letzten Jahr gewesen bin. Ich habe im letzten Jahr mit einer neuen Serie dort begonnen, bin nicht fertig geworden. Und jetzt wäre ich normalerweise 3 Wochen lang in Marokko, in der Nähe von Marrakesch, der Mäzen sein Anwesen. Und dort hätte ich für 3 Wochen gearbeitet.
Wenn man einen Mäzen hat, hat man es dann geschafft, Markus?
Nee, das glaube ich nicht. Aber es ist schon auf jeden Fall von Vorteil, weil der einem auch in gewissen Richtungen helfen kann. Und ich glaube, der ist sehr gut verknüpft, sehr gut vernetzt. Und es macht einfach Spaß, dort zu arbeiten. Man hat halt alle möglichen Freiheiten, man kann alle Materialien verwenden, man hat da ein eigenes Atelier und es ist einfach eine tolle Ecke. Also es ist auf jeden Fall wunderschön dort und es ist einfach eine schöne Atmosphäre, dort zu arbeiten.
Der heiße Draht in den Orient.
Ja, so ungefähr.
Wie sehr hat dich denn diese ungeplante Auszeit durch Corona getroffen?
Naja, es ist ja schon wirtschaftlich auf jeden Fall durch eine weggebrochene Ausstellung in Paris, ist schon auf jeden Fall eine schwierige Situation und ich bin auch gespannt, wie das langfristig sich auswirkt, weil am Ende schaffe ich ja etwas, was am Ende der Nahrungskette steht und zwar ein Luxusgut in dem Sinne und da muss man dann schauen, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Also ich habe da auch Ängste, wie es dann weitergeht, auch politisch gesehen. Also man kennt das ja aus der Vergangenheit, wenn Menschen unzufrieden sind. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie gesamtpolitisch verrutscht und hoffe, dass unsere Demokratie da stark genug ist, gegen zu wehren, gegen rechte Strömungen und ja, gegen solche unzufriedenen Menschen. Ja, aber die Ausstellung zum Beispiel in Paris, die wird im September jetzt nachgeholt. Es gibt da einen aktuellen neuen Termin. Und die Reise nach Marokko werde ich auf jeden Fall auch zum späteren Zeitpunkt antreten. Das Ganze ist halt verschoben. Für mich war es auf jeden Fall auch so ein bisschen mal dieses Thema runterfahren, weil das jetzt schon seit 4-5 Jahren wirklich so nonstop auf Highspeed läuft und das eine ganz tolle Erfahrung auch mit der Familie einfach war, viel Zeit mit der Familie verbringen zu dürfen, der kleinen Tochter. Und wir haben halt versucht, das Beste draus zu machen und haben das eigentlich genossen. Aber wie gesagt, ist natürlich auch eine sehr ungewohnte Situation und auch teilweise dann natürlich eine bedrückende Situation. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie einigermaßen abgefangen ist und dass wir alle irgendwie nach vorne schauen können.
Aber es war auch dieses Runterfahren in dieser Zeit des Lockdowns. War das auch vielleicht, wenn es so ruhig ist, auch möglicherweise ein Pool an Kreativität?
Auf jeden Fall. Also das hat mir auf jeden Fall mal ermöglicht, so ein bisschen durchzuatmen, einfach die ganze Geschichte mal zu reflektieren, vielleicht an neuen Ideenansätzen irgendwie gedanklich zu arbeiten. Das hat auf jeden Fall mir als Künstler gut getan.
Wir wissen es natürlich von vielen freischaffenden Künstlern, von Schauspielern, von Musikern, dass es denen gerade sehr, sehr schlecht geht. Wie geht es denn den bildenden Künstlern, deinen Kollegen aus der Graffiti-Szene, die ohne Gehälter, ohne Geld dastehen plötzlich, ohne Möglichkeit auch Geld zu verdienen?
Ja, man muss dann schauen. Es ist natürlich bei denen, die sich vielleicht nicht ein kleines Puffer ansparen konnten, jetzt auf jeden Fall extrem schwierig. Und ich hoffe, dass diese Möglichkeiten, sich da vom Staat unterstützen zu lassen, dass die greifen, dass es halt auch wirklich die erreicht, die es benötigen. Ja, es ist schon bedrückend zu sehen, wenn Leute auf einmal sagen müssen, okay, ich muss jetzt hier eine Insolvenz anmelden. Das ist schon sehr tragisch.
Du hattest schon einige Ausstellungen auch in Bremen, nicht nur in der Welt, sondern auch zu Hause in deiner Heimatstadt, im Hafenmuseum im Jahr 2018 zum Beispiel. Knotenpunkte hieß sie, eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Ist das eigentlich für dich ein Unterschied, ob man irgendwo in der Welt ausstellt oder zu Hause in der Heimat?
Ich glaube, in der Heimat gucken die Menschen noch ein bisschen genauer. Ich habe das halt auch früher, ich war ja irgendwie in den letzten 3 Jahrzehnten, ich weiß nicht, in 43 oder 44 verschiedenen Ländern auf Festivals. Da ist das ein ganz anderer Umgang. Und wenn man in der eigenen Stadt performt oder ausstellt, dann ist das schon was anderes. Also da wird kritischer geguckt, die Szene beäugt es dann auch auf jeden Fall, glaube ich, anders und es ist schon ein Unterschied. Und ich finde es aber immer wieder schön, weil es einfach ein Heimspiel ist und freue mich dann natürlich, meine Familie, wenn Freunde, wenn dann hier ansässige Sammler vorbeikommen können und sich das vor Ort anschauen können. Das macht auf jeden Fall immer riesig Spaß. Aber ich habe jetzt durch die Ausstellung in der Städtischen Galerie vor 3 Jahren und durch diese Einzelausstellung im Hafenmuseum, die auch relativ groß war, habe ich das auf jeden Fall erstmal so bespielt. Also die eigene Stadt, die Heimat sozusagen. Und für mich ist es jetzt auf jeden Fall erstmal interessanter, wieder ja einfach meine Arbeiten in anderen Städten, anderen Ländern zu zeigen.
Nun hat ja auch in deiner Kunst, deinem Gewerk auch die Globalisierung Einzug gehalten und das Internet spielt eine große Rolle. Viele Künstler sind gerade ausschließlich im Internet unterwegs, um ihre Kunst zu verbreiten. Hat das eigentlich so die Bildsprache und auch die Qualität deiner Kunst verändert?
Also ich würde grundsätzlich sagen, dass das Internet auf jeden Fall massive Auswirkungen auf diese ganze Szene, auf viele verschiedene künstlerische Ansätze auf jeden Fall Auswirkungen hat. Also gerade so in der Graffiti-Szene, wo ich mich ja nicht mehr so richtig beheimatet fühle, das erklärt sich vielleicht auch mit meinem kommenden Buch. Das Buch trägt den Titel Inner Conflict und da beschreibe ich halt auch so ein bisschen, ja, einfach diesen inneren Konflikt zwischen der Zeit als Graffiti-Sprüher, als Graffiti-Writer und der jetzigen Situation, da sehe ich mich eher in der zeitgenössischen Kunst. Da muss man einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich denke schon, dass das Internet, dass das ganz, ganz massiv Auswirkungen auf diese Entwicklung im weltweiten Bereich hat, weil einfach für jeden ist es per Maustaste ist es möglich, einfach durch die Welt zu reisen, durch die Bilderwelten. Und das gab es halt früher nicht. Also wir haben wirklich so mit Pioniergeist sind wir halt in andere Städte gefahren, also klein angefangen, dass wir mal nach Hannover, nach Hamburg gefahren sind. Und meine erste Auslandsreise Auslandsarbeit ist in Barcelona 1990 entstanden, weil ich dort irgendwie in einer Jugendgruppe in den Ferien war und dann durch Zufall auf andere Sprüher gestoßen bin und dann auch dort direkt mit denen malen durfte. Und früher musste man wirklich so mit dem Pioniergeist, musste man sich halt einfach auf fremdes Terrain bewegen, was so völlig unbekannt war, weil es einfach keine Medien gab, durch die man hätte auf irgendwas kommen können.
Also Fluch und Segen zugleich.
Genau, Fluch und Segen zugleich.
Markus Genesius ist unterwegs, ein Reisender. Er hat über 40 Länder der Erde besucht, ist vielen Menschen begegnet. Und darüber wollen wir gleich sprechen hier auf Bremen 2. Markus Genesius gehört zu den Urvätern des deutschen Graffiti. Er ist einst mit einem Rucksack voller Farbdosen durch die Nacht gezogen. Und heute ist er in der ganzen Welt bekannt. Er kann zurückblicken auf über 100 Projekte und Arbeitsreisen in mehr als 43 Länder und auf Zusammenarbeiten mit allen namhaften Kollegen aus dieser weltweiten Szene. Was bedeutet dir das Reisen, Markus?
Das Reisen an sich ist unbezahlbar. Ich würde mich auch als einen der reichsten Menschen auf diesem Planeten bezeichnen. Nicht im materiellen Sinne, sondern einfach durch diese Reisen und durch diese vielen Begegnungen. Mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Menschen. Das ist einfach unbezahlbar. Ich denke, dass ich weltweit wirklich sehr viele Freunde habe und das ist einfach so ein kostbares Gut, das ist unbezahlbar. Und diese Reisen haben wirklich, ja, haben mich einfach in meiner Entwicklung unterstützt und ich zehre da heute noch von einzelnen Reisen, die schon 20, 30 Jahre zurückliegen.
Egal, ob im Ural, in Südfrankreich oder in Bremen, Markus Genesius alias Wow 123 hat schon so manche Fassade auf dem Globus in ein Kunstwerk verwandelt. Kann man sagen, dass du mit deiner Kunst im besten Sinne mit deinen Wandmalereien Welten verbindest?
Das denke ich auch. Also es entstehen ja auch teilweise Kooperationen, dass man mit Künstlern vor Ort arbeitet. Also ich habe jetzt vor 2 Jahren in Indonesien mit einem lokalen Künstler spontan zusammengearbeitet und das ist dann schon ein sehr spannender Prozess, wenn man dort ankommt, weiß, dass man nur 8 Tage vor Ort Zeit hat und dann vor einem Gebäude steht, was 15 Meter breit und 20 Meter hoch ist und dann mit einem Künstler zusammenarbeiten soll, dessen Arbeiten man nur ganz kurz im Internet kurz gesehen hat. Das sind schon spannende Prozesse und es macht immer wieder Spaß.
Kommt man sich da schnell näher?
Da kommt man sich sehr schnell nah. Also weil man einfach irgendwie viele Schnittstellen hat, dass man befreundete Künstler, Kollegen gut findet. Gerade bei dem Kollegen aus Indonesien, da war klar, okay, dass wir von der Bildsprache ähnlich angelegt sind und von daher ist es eigentlich relativ einfach. Ja, es verbindet auf jeden Fall ungemein.
In der Musik sagt man ja, Lieder und Kunst und Musik verbindet über Länder und Sprachgrenzen hinweg. Gilt es auch für Graffiti?
Das würde ich sofort unterstreichen. Also das würde ich aber auch für die bildende Kunst unterstreichen. Das war für mich auf jeden Fall am Anfang relativ schwierig, weil, glaube ich, in der bildenden Kunst die Künstler eher zurückgezogen sind. Ich da mittlerweile aber auch mit anderen Künstlerkollegen mich austausche und das ist auf jeden Fall eine Sprache, eine gemeinsame Sprache und die verbindet ungemein.
Du hast schon namhafte Künstler nach Bremen geholt. Du hast Street Art Festivals organisiert und da habt ihr zusammen im Hafen zum Beispiel einen alten Bunker bemalt, auch eine riesige Fläche gemeinsam mit Künstlern aus Amerika und von überall her. Ist das wichtig? Ist das ein tolles Gefühl für dich, Leute zusammenzuholen für ein so großes Projekt und auch nachhaltig über Jahre hinweg sichtbar zu sein in der Stadt?
Ich ärgere mich zwar während der Organisationsphase, habe mich immer geärgert, so, weil es einfach ein Riesenaufwand ist, wenn man zum Beispiel von dem Projekt, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, in der Überseestadt, da sprechen wir von einem kompletten Bunker, den wir bespielt haben mit 20 Künstlern aus der ganzen Welt, die dann zusammenzubringen, das zeitlich zu organisieren, dieses Gebäude vorzubereiten, dann auf einmal vor der Herausforderung zu stehen. Der Haftgrund hält nicht und man muss auf einmal irgendwie Hochdruckreiniger organisieren und Wasserleitungen organisieren. Das ist schon ein großer Aufwand. Aber ich finde gerade auch, das war halt vielleicht auch bewusst von mir gewählt, dass ich in Bremen bleibe. Für mich ist das auch so ein bisschen Payback-Time. Also ich liebe diese Stadt einfach und ich fühle mich einfach so hingezogen zu dieser Stadt, zu dieser kleinen, gemütlichen Stadt. Das ist für mich halt auch so ein bisschen der Stadt was zurückzugeben mit meiner Kunst.
Du selber bist aber auch sehr gut vernetzt in die Welt. Du bist auf Einladung des Auswärtigen Amtes mal nach Russland eingeladen worden und hast dort Hausfassaden besprüht. Das kann man sich auch im Internet ansehen, also wie du mit einem Steiger sozusagen diese riesige Wand bearbeitest. Wie war das?
Also gerade Russland, finde ich, ist ein sehr spannendes Land. Das sind ganz tolle Menschen, die man dort vor Ort trifft. Gerade Russland war für mich auch sehr wichtig, weil meine jetzige Kunst auch auf jeden Fall so ein bisschen auf Konstruktivismus, auf konkrete Kunst und diese ganzen Vorläufer so ein bisschen basiert, was ich jetzt auf dem zweiten Bildungsweg mir angeeignet habe. angeeignet habe und dann mich damit auch auseinandersetze. Und gerade dieses eine Gebäude in Russland, in Archangelsk, das war schon eine große Ehre, weil das war das Gebäude vom russischen Künstlerverband und ich durfte die Fassade bemalen.
Konntet ihr frei arbeiten oder seid ihr beobachtet worden?
Also die Vorbereitungsphase war sehr intensiv. Es wurden wirklich E-Mails tausendmal gegengelesen und Details verändert. Aber im Großen und Ganzen wurde mir da freie Hand gelassen und auch ein großes Vertrauen entgegengebracht. Ja, es war auf jeden Fall so, dass am Ende beide Parteien sehr glücklich über diese Arbeit waren und ja, dass es einfach eine ganz tolle Zusammenarbeit war.
Hast du geheime Botschaften hinterlassen auf dieser Hauswand?
Nein, habe ich nicht. Aber ich sag mal, wenn man sich den Farbcode anguckt beim Testbild, dann kann man ja schon irgendwie auch aufgrund der Farben, wenn man das Cyan neben dem Gelb sieht, das ist die Ukraine, da hätte man ja schon irgendwie, könnte man halt spekulieren, ob da jetzt irgendwas bewusst gemacht ist. Aber ich finde, wenn man als Künstler sich entscheidet, in ein solches Land zu gehen, dann finde ich, muss man da nicht rumtricksen und irgendwelche Botschaften hinterlassen. Ich finde, dann kann man auch Politik so betreiben, dass man sich mit den Künstlern vor Ort einfach auseinandersetzt und seine Sichtweise einfach weiterträgt. Das ist halt auch einfach ein Austausch, der dazugehört und ich finde, man muss da einfach fair miteinander umgehen.
Dann hast du in einer Solo-Ausstellung in Marseille noch einen weiteren ganz besonderen Auftrag gehabt, ein Projekt. Du hast gemeinsam mit zwei Assistenten ein mehr als 800 Quadratmeter großes Basketball- und Street-Soccer-Feld gestaltet. Das ist natürlich gestaltet worden mit einem Fernsehtestbild, allerdings ganz anders. Das Besondere ist, dass es keine Hauswand war, sondern ein Feld, also auf dem Boden. Und auch, dass es eben nicht farbig war, sondern blau, weiß und schwarz, glaube ich. An was erinnerst du dich besonders bei diesem Projekt?
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Projekt, auch aus technischer Hinsicht. Ja, es war eine große Ehre, weil ich glaube, der Puma-Chef von Frankreich und ein Verantwortlicher von Olympique Marseille, die sind in meiner Ausstellung in Marseille gewesen und haben die Arbeiten gesehen und haben dann zu dem Jubiläum 120 Jahre Puma überlegt, ob ich nicht irgendwie dieses Street-Soccer-Feld bespielen möchte. Und die Vorgabe war wirklich aufgrund von Marseille, dass man mit diesem Blauton, dass man in dieser Farbrange bleibt. Und das war halt eine tolle Herausforderung, einfach mal seine Farben so runterzufahren, so zu reduzieren, dass man mich wiedererkennt, dass man meine Bildsprache wiedererkennt. Wir haben da, ich glaube, 7-8 Tage wirklich bei 38 Grad direkt am Meer, haben wir die Arbeit umgesetzt und ja, am Ende waren auf jeden Fall alle glücklich. Zur Eröffnung wurde Usain Bolt eingeladen und die gesamte Mannschaft von Olympique Marseille. Und ich war aber nicht vor Ort bei der Eröffnung, weil ich hier in Bremen meine Tochter in die Kita, beziehungsweise wir haben zusammen die Kita-Eingewöhnung gemacht und ich war halt nicht da.
Ja, aber du hast deine Prioritäten klar gesetzt. Du hast ganz viele Bilder in großen Städten auf der ganzen Welt. Wie ist es eigentlich für dich, deine Bilder in der ganzen Welt zu sehen?
Ja, es ist schon irre manchmal. Durch das Netzwerk Instagram wird man dann ab und zu verlinkt von Menschen, die das fotografieren vor Ort und sich darüber freuen. Ja, es ist einfach so, dass man wirklich in den Städten so eine Art Visitenkarte hinterlässt. Und es ist immer wieder schön, auch dann wieder vor Ort zu sein und das wieder zu sehen, wenn die Farben noch, wenn das alles noch stimmt und noch schön aussieht. Da freut man sich, weil man einfach ja in diesen Städten so ein Stück weit Persönlichkeit hinterlassen hat.
Du hast eingangs gesagt, dass dich dein Beruf und das Reisen zu einem sehr, sehr glücklichen Menschen macht. In diesem Buch The Inner Conflict, da hast du ja mehr so die Reise zu dir selbst aufgenommen. Ist es für dich ein Problem, sozusagen der Abschied aus dieser urbanen Street-Art-Szene hin zu einem arrivierten Künstler?
Genau, das ist so der Kern dieser Buchgeschichte, weil ich halt immer wieder merke, dass mich das halt zurückzieht in diese Buchstabenwelt, dass ich dann sehe, wenn Freunde sich treffen und ihre Arbeiten irgendwie an den Wänden oder sich da verewigen. Ich finde das schon noch ein spannender Prozess, aber muss mir dann auch selber eingestehen, dass ich einfach, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wie viel tausend Wände ich bemalt habe, gerade so mit den klassischen Buchstaben. Und ich muss halt für mich immer wieder feststellen, wenn ich dann eine Wand, wenn ich mich mal dazu überreden lasse oder dann auch das zu machen, muss ich sagen, wenn meine ersten Linien stehen und die Skizze quasi, also der Freestyle an die Wand gebracht ist, dass ich dann denke, okay, ich brauche das jetzt einfach. Ich muss eigentlich nicht mehr weitermachen, weil für mich ist eigentlich alles erzählt und ich einfach in dieser zeitgenössischen Kunst mittlerweile, das ist wie für mich ein neues Spielfeld, auf dem ich mich jetzt seit 4-5 Jahren intensiv bewege und es ist einfach eine völlig andere Welt und ich einfach merke, dass ich hier in dieser zeitgenössischen Welt mich mittlerweile auf jeden Fall wohler fühle und auch irgendwie denke, dass ich da mit meinen Arbeiten, dass da die Perspektive einfach für mich stimmt und dass ich da einfach noch neue Ansätze finden kann und für mich als Künstler auch wachsen kann.
Markus Genesius hat als Künstler viel erreicht, ist in der ganzen Welt anerkannt und natürlich kennt er und trifft er auch namhafte andere Künstler. Wen er alles so kennt, darüber sprechen wir gleich hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Träume aus der Spraydose, die verschafft uns unter anderem Markus Genesius, der Urban Art Künstler aus Bremen, ist heute zu Gast in der Gesprächszeit. Markus, wir sitzen hier in deinem tollen Atelier. Wie ist es denn für dich, früher nachts um die Häuser ziehen und illegal irgendwo gesprayt und heute ein tolles eigenes Atelier, ein Meer an Möglichkeiten?
Ja, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Arbeiten, die Ideenansätze, die man entwickelt, dass man die umsetzen kann in aller Ruhe, was für mich am Anfang auf jeden Fall auch völlig neue Erfahrung war, als ich dieses Atelier vor 10 Jahren angemietet habe, weil der Arbeitsprozess doch ein anderer ist, wenn man alleine im Atelier auf Leinwänden arbeitet und vorher eigentlich so im Kollektiv im Außenbereich große Fassaden mit 4, 5 Kollegen bespielt hat. Das war schon am Anfang für mich ein bisschen schwieriger so, und weil ich auch denke, dass ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und einfach auch gerne austausche. Das war am Anfang schon anders, aber es ist dann auch ganz schön, wenn man sich an solch einen Ort zurückziehen kann.
Du hast gesagt, du bist ein sehr strukturierter, gut organisierter Mensch. Wie arbeitest du denn, wenn du arbeitest?
Also es hat auf jeden Fall sich durch die Geburt meiner Tochter ein bisschen verändert. Normalerweise bin ich wirklich der Early Bird. Also es kann sein, dass ich hier morgens um 4.30 Uhr schon stehe und arbeite, weil das einfach für mich eine sehr produktive Zeit ist. Aber wie gesagt, mit der Geburt meiner Tochter hat sich das so ein bisschen verschoben. Aber ich würde schon sagen, dass ich strukturiert bin, und ich habe dann auch so Macken, dass wenn ich so eine Arbeitsserie abgeschlossen habe und die Arbeiten dann in eine Galerie gehen für eine Ausstellung, dass ich dann zum Beispiel meinen Lackierraum komplett einmal streichen muss. Auf jeden Fall die Wände, auf denen ich gearbeitet habe, weil ich einfach diese Spuren der letzten Arbeiten, die müssen weg sein, um dann wieder neue Ansätze zu finden, um dann halt wirklich alles so auf Null runterzufahren und dann neu zu beginnen.
Wie ist das denn, in einem Atelier zu arbeiten, also kleine Arbeiten, auf Leinwänden arbeiten, mit anderen Mitteln als nur mit Spraydosen? Inzwischen arbeitest du auch mit Acrylfarben, früher eben nur mit Dosen, jetzt auch mit anderen Mitteln. Hat sich das verändert?
Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert, denn wenn man sieht, was wir teilweise für Flächen im urbanen Raum gestalten, mit, ich glaube, das größte Fassadenbild, was ich je gesprüht habe, befindet sich in Heidelberg, und die Fassade ist 6 Meter hoch und 120 Meter lang. Also das ist fast ein kompletter Straßenzug. Und wenn man dann sich auf einmal auf eine Fläche von 1 Meter auf 1 Meter reduzieren muss, sind das schon andere Formate. Also ich glaube, dem normalen Menschen würde es schwerer fallen, sich auf diesen riesigen Formaten zurechtzufinden. Aber das ist halt absolut kein Problem mehr. Das ist, man sieht die Wand, man scannt die für sich, man unterteilt die vom geistigen Auge und dann geht's los. Aber im kleinen Medium, da musste ich mich auf jeden Fall erstmal zurechtfinden.
Aber wie findet man sich auf diesem großen Medium zurecht? Also ich male selber auch ein bisschen, aber nur für den Hausgebrauch. Aber ich finde so zum Beispiel Perspektiven finden, ja, wie groß macht man dies, wie klein macht man jenes, und dann hat man so eine 800 Quadratmeter Wand, das stelle ich mir unfassbar schwierig vor.
Naja, wenn es gut läuft und man im Sommer arbeiten kann und man mit einem Gerüst zum Beispiel arbeitet oder mit einem Steiger, dann hat man ja die Möglichkeit, auch so einen gewissen Abstand zu nehmen. Wenn zum Beispiel ein Gerüst vor einer Wand steht, dann hat man ja schon, ich sag mal, bei einer Wand, die 10 Meter hoch ist, dann hat man halt 5 Gerüstlagen, dann scannt man das schon so irgendwie vom geistigen Auge ab. Ja, wie gesagt, es ist nach jetzt 30 Jahren wirklich kein Problem mehr, dass sich da auf solch einer Fläche zurechtzufinden.
Du bist ja eine wichtige Schnittstelle in der Graffiti-Szene, national, aber auch international. Und du arbeitest auch gerne zusammen mit Künstlern. Du hast ihn eben schon genannt, Dime, Mirko Reißer. Der gehört zu einem deiner Freunde. Mit ihm hast du schon Projekte gemacht. Ein Buch ist schon erschienen über eure Arbeiten. Wie ist es eigentlich, wenn man im Dialog miteinander ist? So hieß auch die Ausstellung. Ihr seid natürlich zwei Charaktere, zwei Künstler. Findet man da immer gleich eine gemeinsame Form- und Farbsprache oder geht man sich da auch mal auf die Nerven?
Also gerade mit dem Künstler Dime war das wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit. Also ich hatte halt das Angebot von der Städtischen Galerie, dieses Ausstellungsformat zu bespielen, und ich habe dann 2, 3 Künstlerkollegen vorgeschlagen. War dann ganz glücklich, dass die Wahl auf Mirko Reißer gefallen ist, und es war eigentlich völlig unkompliziert, weil wir uns schon seit Jahrzehnten kennen und ja einfach einen direkten Zugang zueinander gefunden haben. Es gibt natürlich dann auch Reibungspunkte und es gibt natürlich auch Diskussionen und es gibt natürlich auch irgendwie das ist so ein bisschen hergeleitet aus dieser Graffiti-Hip-Hop-Welt, dass man natürlich aus einer Form von Competition immer noch durchlebt, dass man natürlich an so einer Wand dann schon glänzen will und das aber eine Form, also eine positive Form der Auseinandersetzung ist und auch eine positive Form von Competition. Und ja, es macht einfach riesen Spaß, mit Künstlerkollegen zusammenzuarbeiten, weil wir das einfach auch ganz anders als aus der zeitgenössischen Kunst oder Künstler aus der zeitgenössischen Kunst, wir haben das halt von Anfang an einfach gelernt, miteinander auch zu arbeiten. Also gerade auf dem Feld, auf dem ich mich bewegt habe, war es halt nicht selten, dass wir uns getroffen haben mit 10 Leuten. Jeder hat halt seinen Bereich zugeteilt bekommen und man hat dann irgendwie geguckt, dass man da miteinander auskommt, und das kennen wir einfach nicht anders. Das ist halt auch sehr, sehr Positives, was ich aus dieser Hip-Hop-Welt rausziehe.
Was ich so ein bisschen vermisse, ist der gemeinsame künstlerische Dialog mit Frauen auch. Den gibt es ja sehr wenig in dieser Szene.
Ja, den gibt es leider sehr sehr wenig. Also es gibt schon diverse Frauen, auch Freundinnen von mir, die auf dem Spielfeld sich tummeln und auch ganz tolle Arbeiten umsetzen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich finde es auch sehr schade, dass dann nach einer gewissen Zeit einfach die Lust verloren geht. Aber es gibt schon irgendwie weltweit viele Frauen, die auch erfolgreich sind, ganz tolle Arbeiten umsetzen.
Einer, der auch ganz, ganz tolle Arbeiten umsetzt und der die Welt immer wieder in Staunen versetzt, ist der Künstler Banksy. Jetzt muss man so einen alten Reinhold-Messmer-Witz bemühen. Gibt es den wirklich? Und du sagst, ja, den gibt es nicht nur, den kennst du auch, oder?
Ja, es gab auf jeden Fall schon zwei Begegnungen. Freunde von mir haben ihn für seine erste Ausstellung nach Deutschland geholt, nach Hamburg. Der Künstlerkollege Mirko Reißer damals mit der Ausstellungsreihe Urban Discipline. Das war eigentlich so die erste große Ausstellung von Banksy. Das war eine Gruppenausstellung. Er hatte halt eine Gruppenausstellungsbeteiligung. Und ich war halt auch in der Heimatstadt von RCS. Man weiß ja nicht, ob es ein Team ist, ob es eine Einzelperson ist. Ich finde es auch ganz schön, dass dieser Mythos weiterlebt. Ich würde es schade finden, wenn er demaskiert werden würde, dieser Mythos. Und ja, es ist einfach ein spannendes Phänomen. Ich muss sagen, dass ich seine alten Arbeiten, dass ich da nicht warm mit geworden bin. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum dieses Phänomen Banksy dann irgendwann auf diese Stencil Art umgeschwenkt ist. Aber ich finde, dass dadurch wirklich eine ganz tolle Arbeitsserie entstanden ist und halt auch vor diesem Hintergrund, dass es alles so mit so einem Augenzwinkern und auch sehr ironisch irgendwie aufgebaut ist.
Wie geheim ist denn diese Szene?
Die ist schon sehr geheim. Man muss da schon seinen Zutritt zu bekommen, um dann halt solchen Phänomenen zu begegnen.
Und wie ist es für dich, dass du Teil dieser geheimen, phänomenalen Szene bist?
Ja, ich finde das ganz spannend. Ich finde es ganz spannend und interessant auf jeden Fall.
Du bist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Du bist unglaublich erfolgreich, national wie international. Du hast vieles erreicht, aber du sagst auch, du blickst immer nach vorne und du gehst immer weiter und du möchtest dich immer weiter erfinden und neugierig bleiben. Was siehst du auf deinem Weg vor dir?
Ich sehe vor meinem geistigen Auge für die Zukunft noch so viele Sachen, also so viele Projekte, so viele Kunstwerke, die ich bauen möchte, die ich sprühen möchte, die ich erarbeiten möchte. Also Stillstand ist da auf jeden Fall nicht in Sicht. Und ich bin da auf jeden Fall sehr positiv gestimmt, dass die Reise einfach auch noch ganz lange weitergeht. Und ich kann mir auch nichts anderes mehr wirklich vorstellen.
Wenn du auf deinen Weg schaust, bist du heute mehr Markus und weniger Wow 123?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
Das war die Gesprächszeit mit dem Graffiti-Art-Künstler Markus Genesius. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle und es war ein tolles Gespräch.
Und weil man deine Kunst unbedingt auch sehen muss, haben wir einen kleinen Film gedreht, den Sie auf Facebook ansehen können. Außerdem gibt es noch Fotos von Markus Genesius und seiner aufregenden Kunst auf unserer Homepage. Einfach reinklicken auf bremen2.de. Die Gesprächszeit können Sie natürlich auch noch mal nachhören auf eben dieser Seite. Nach den Nachrichten geht es weiter mit den Sounds. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Silke Thesen und uns allen einen schönen Abend. Tschüss.
Bremen 2 Gesprächszeit.